in ihrer menschlichen Existenz, die Bibel nennt das dann, die leben immer noch im Fleisch, mit aller Versuchlichkeit. Wir leben in dieser Welt mit allen Verlockungen, allen Versuchungen von außen. Aber das wissen wir doch alle. Es gibt manche Dinge, die tangieren uns überhaupt nicht. Die lösen in uns überhaupt nichts aus. Wenn ich einen sehe, der so einen Joint raucht, das tangiert mich nicht. Das ist für mich keine Versuchung. Wirklich nicht. Es gibt andere Sachen, da findet es auf einmal bei mir einen Widerhall. Da gibt es ein Echo. Und das sind die gefährlichen Dinge, die von außen an uns rankommen, aber das lebt dann in mir drin. Und auf einmal reagiere ich drauf. Petrus sagt hier, da passt auf. Wir leben immer noch in dieser Welt mit allen Versuchungen und mit aller Versuchlichkeit. Und da brauchen sich Christen überhaupt nichts einbilden. Und sicher haben auch Christen haben keinen Grund, sich zu rühmen, dass sie die besseren Menschen wären. Sie sind und bleiben, wie mal jemand gesagt hat, zu jeder Sünde fähig. Und wenn die Statistiken stimmen, dann hat man, nach der Statistik hat man herausgefunden, dass Kindesmissbrauch sehr oft in frommen und frömmsten Familien vorkommt. Da schüttelt man zuerst den Kopf und sagt, das gibt's doch gar nicht. Aber ist wohl so. Enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die wieder die Seele streiten. Da läuft eine Trennungslinie. Römer 7. Das hat Paulus ja gekannt, dieser Kampf gegen das eigene Fleisch. Da ist ja gerade das, was einen Paulus fast zum Verzweifeln gebracht hat. Das Gute wissen und auch tun wollen und dann das Böse tun. Er schreibt da von dieser elenden Zerrissenheit menschlicher Existenz, von der Zerrissenheit eines Christen. Am Schluss, ja, wer wird mich denn erlösen? Wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Er ist dann durchgekommen und durchgebrochen zu dieser Gewissheit, wenn Gott nicht da wäre, dann wäre ich ein verlorener Mensch. Dank sei Gott durch Jesus Christus. Das steht am Ende dieses Kapitels. Es ist der Kampf, nicht im Verhalten der Welt heimisch zu werden, dass nicht die Heimat einem fremd und die Fremde zur Heimat wird. Und dieser Kampf, der soll uns ja eng an Jesus binden. Erneuerung der Sinne ist gefragt. Dass wir uns von der Heimat prägen lassen und eben nicht tun, was alle tun, eben nicht leben, wie alle leben, nicht anpassen an den Lebensstil der Fremde, sondern den Glauben, die Beziehung zu Jesus leben. Und wer sein Leben so konsequent nach den Maßstäben der wirklichen Heimat lebt, der wird Befremden hervorrufen. Da wird es Widerspruch geben. Unser Fremdsein, die soll da ihren Grund finden. Nicht in einer vergeistlichten Abkehr von dieser Welt, die sich aus Angst, weil man sich verunreinigt, von der Welt zurückzieht ins eigene fromme Ghetto, im Gegenteil. Petrus sagt, lebt ein rechtschaffenes Leben in dieser Welt. Mitten unter unsere Nachbarn, Arbeitskollegen, Verwandte und hoffentlich auch Freunden, bei denen Jesus und was er will, nicht der Maßstab des Lebens und Handelns ist. Lebt ein rechtschaffenes Leben. Rechtschaffen, das meint hier, schön, sittlich gut, tüchtig, edel. Das waren über Jahre hinweg die Werte eines deutschen Bürgertums, die sich oft verselbstständigt haben. Und dann wurde dann daraus, ah, ich bin schon recht. Da muss doch Gott auch mit mir zufrieden sein. Sagt denn höllisch mal jemand ein bisschen sarkastisch. Bei mancher Beerdigung, da kann man den Eindruck bekommen, dass Jesus gar nicht nötig ist, um in den Himmel zu kommen. Die Leute sind schon so gut, die haben sich den Himmel quasi selber verdient. Wir leben in dieser Welt, wir arbeiten in dieser Welt, nicht um unsere Moral zu präsentieren, nicht um unser Gutsein zu präsentieren. Unsere Motivation, die soll sein, dass Gott geehrt wird. Durch uns. Und vieles von dem tun auch die anderen. Da brauchen wir uns auch nichts einbilden drauf. Es gibt genug anständige Menschen, die nicht an Gott glauben, die ein anständiges Leben in den Dimensionen von Raum und Zeit leben, ohne Perspektive Ewigkeit. Gott soll gepriesen werden über unserem Leben, damit auch denen, die von Gott nichts wissen, am letzten Tag die Ausreden ausgehen werden. Es braucht heute wahrscheinlich mehr denn je Erklärung und Übersetzung. Das reicht wahrscheinlich nicht, dass man am Sonntag gut gekleidet sich in Gottesdienst auf den Weg macht oder in eine Gemeinschaftsstunde. Das braucht Erklärung, warum. Warum es das wichtig ist, warum wir anders leben. Und das ist ja das Spannende. Mit Leuten, die wirklich nur in dieser Welt leben, ins Gespräch zu kommen. Denn für mich ist das eine der ganz großen Herausforderungen. Wie erkläre ich jemand, der sagt, es gibt keinen Gott, wie erkläre ich dem, warum mir das wichtig ist und warum ich glaube? Da braucht's, sagen sehr oft, da braucht Sprachfähigkeit. Da kann man nicht mit frommen, religiösen Klischees und Phrasen kommen. Aber wie sagen wir es denn? Wahrgenommen wird es schon heute, wenn jemand anders lebt, wenn jemand von einer Hoffnung getragen ist, vielleicht gerade in Krisenzeiten. Aber es muss auch erklärt werden. Es war im Jahr 1805. Da trafen indianische Häuptlinge und Krieger in Buffalo Creek, New York, um von Mr. Graham von der Boston Missionary Society, einer Missionsgesellschaft, die christliche Botschaft zu hören. Und nach der Predigt, da antwortete dann Red Jacket, der hieß also Rote Jacke, toller Name. Bruder, sagte er, du sagst, dass es nur einen Weg der Anbetung des großen Geistes gibt. Aber warum gibt es bei den Weisheiten so viele Unterschiede darüber? Warum seid ihr euch denn nicht alle einig, wo ihr doch alle das eine Buch lesen könnt? Bruder, du predigst den weisen Leuten. Die sind unsere Nachbarn. Die kennen wir. Wir werden jetzt abwarten und sehen, welche Auswirkung deine Botschaft auf sie hat. Wenn wir herausfinden, dass deine Botschaft sie ehrlicher macht, weniger geneigt, die Indianer zu betrügen, dann werden wir noch einmal darüber nachdenken, was du uns gesagt hast. Es will gesehen werden und erklärt werden, was das bedeutet, mit der dritten Dimension der Ewigkeit in dieser Zeit zu leben. Leben in der Fremde, Petrus sagt, das bedeutet Einordnung in bestehende Verhältnisse. Neben der Ermahnung zu einem persönlichen, integren Lebensstil, da fordert Petrus die Christen auf, sich freiwillig Autoritäten unterzuordnen, staatlichen Autoritäten zu unterstellen. Wörtlich heißt es eigentlich, sich unter den Schutzschirm des Staates zu begeben. Christen sollen staatliche Autorität achten, den menschlichen Ordnungen um Gottes Willen untertan sein. Und Petrus sagt, das ist jetzt ganz egal, ob es der Oberste, der Kaiser ist oder ob es die sind, die für ihn arbeiten. Das ist wichtig. Eine Ordnung, staatliche Ordnung garantiert menschlichen Zusammenlebens. Das ist so wie eine Notordnung jenseits vom Paradies, jenseits von Eden. Da wird öffentliche Ordnung aufrecht gehalten. Und Petrus sagt dann so ganz lapidar, das sind die zwei Sachen, die ein Staat tun muss. Die Guten soll er belohnen und die Bösen soll er bestrafen. Naja, Paulus schreibt dann auch noch, dass er auch noch Steuern kassieren kann und so. Das gehört dann wohl auch noch dazu. Dem Kaiser geben, was des Kaisers ist, sagt Jesus schon. Die Obrigkeit führt Paulus ja in Römer 13 aus. Sie ist von Gott eingesetzt und dann fordert er die Christen auf und deshalb betet für die Obrigkeit, für die, die in Verantwortung sind. Und seid untertan, gehorsam, befolgt die Gesetze zu allem guten Werk bereit, steht dann im Titusbrief noch. Ja, dann schauen wir mal rein in unsere Gesellschaft heute. Da hat sich ja enorm was verändert in den letzten Jahren. Der Respekt vor staatlichen und anderen Autoritäten, der ist ja deutlich gesunken. Da ist eine Saat aufgegangen und das muss man, darf man ruhig mal so sagen, die 68er-Bewegung gesät hat. Wir müssen, glaube ich, heute wieder eine Lanze brechen für Leute, die so einen Beruf ergreifen. Polizist zu sein heute ist nicht mehr lustig. Lehrer zu sein, Respekt, wer das macht. Ja, früher war es so, wenn man wenn man da eine 5 mit nach Hause gebracht hat, dann hat man erstmal Rechenschaft daheim ablegen müssen, wie es denn dazu kam. Heute, da muss der Lehrer Rechenschaft abgeben, wie er dazu kommt, dem braven und lieben Kind eine 5 zu geben. Und es ist ja noch nicht so lange her, da war es in den Zeitungen, da hat ja ein Lehrer seinen Schüler nachsitzen lassen, wurde angeklagt wegen Freiheitsberaubung. So sieht das heute dann konkret aus. Die Person in ihrem Amt achten. Da muss ich mit der Person und mit dem Lebensstil überhaupt nicht einig sein. Aber ich brauche die Gesetze und die Anordnungen auch nicht für prickelnd und toll und gut halten. Aber Petrus sagt, das seid ihr reingestellt. Und dann ordnet euch ein, ordnet euch unter. Wir treiben gerade in Liebenzell das Thema Brandschutz. Nicht nur wir, das betrifft ja ganz viele heute, die öffentliche Versammlungsstätten haben. Wir haben ja da im großen Saal so eine schöne Kuppel oben drin. Da waren seither, glaube ich, 3 Fenster drin, die man elektrisch betätigen konnte. Jetzt haben wir 6 oder gar 7, die dann aufgehen, wenn es da brennt und dass der Rauch da schnell abziehen kann. Man macht man halt, ne? Kostet halt wieder Geld, das ist das Blöde dran, aber man macht's. Und ich glaube, ein Landratsamt, die hätten wenig Spaß, wenn wir jetzt sagen würden, also liebe Leute, wir stehen unter einem höheren Schutz, bei uns passiert schon sowas nicht. Interessiert die überhaupt nicht. Die sagen, entweder wir machen den Schlüssel rum, ihr dürft euch da überhaupt nicht mehr treffen. Es ging ja darum, dass wir mehr als 200 Leute versammeln dürfen in diesem Saal. Bis 200 hätten wir alles so weitermachen können wie bisher, aber jetzt müssen wir investieren. Haben wir überhaupt keine Chance. Machen wir halt mit. Da wundert man sich manchmal, was alles nötig ist, aber man muss nicht alles gut finden, nicht alles witzig finden, aber wir sind gefordert, dass wir es machen. Das ist jetzt kein Kadavergehorsam, kein Zwangsgehorsam oder Untertanengeist. Aber Christen sollen verlässliche Bürger sein, Verbindlichkeit leben. Ja, das Leben und Reden übereinstimmt. Was jetzt so in der Presse war die letzten Wochen da, dass da Leute, die sogenannten Reichsbürger, noch immer meinen, sie leben im Kaiserreich, denke ich, dann sollen sie doch dahin, wo das Kaiserreich ist, gibt's nicht mehr. Das ist für mich sowas von weltfremd. Gut, aufgrund unserer eigenen Geschichte, die noch nicht so lang her ist, wo Christen in ihrer Loyalität zum Staat eben ganz deutlich an ihre Grenzen kamen, wo sie einen Treueeid auf einen Führer ablegen mussten, dessen Ziele nicht dem Gemeinwohl gedient haben. Da wurden eben nicht die Guten belohnt und die Bösen bestraft. Da hat er hat festgelegt, wer gut und böse ist. Da wurde eine menschenverachtende Ideologie durchgesetzt. Dann wird's kritisch. Aber das leben wir heute in unserem Land, Gott sei Dank, nicht. Und dann dürfen wir auch unsere Stimme erheben, demonstrieren, für unsere Rechte eintreten, sie auch konsequent nutzen, auch mal Widerspruch einlegen, auch mal Bescheide anfechten. Paulus in Philippi, der hat sich nicht einfach abschieben lassen. Der hat gesagt, ich bin römischer Staatsbürger. Ich habe mich zu Unrecht festgehalten und jetzt gehe ich nicht einfach Hählinge raus. Führt mich aus der Stadt. Daniel und seine Freunde, die haben den König in seinem Amt respektiert und sind dann doch ihrem Gewissen gefolgt. Aber Petrus, Apostelgeschichte 4, 5, der kam an den Punkt, wo er sagte, und jetzt ist für mich ein Punkt erreicht, wo der Staat mein Handeln nicht beeinflussen kann. Und jetzt gilt, Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das hat, bis wir mal an den Punkt heute in unserer Gesellschaft kommen, dann sind wir ganz, ganz, ganz weit. Straßenverkehrsordnung. Ich muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Quatsch. Das ist heute fast nicht mehr dran. Wir können Gott dankbar sein, dass das so ist. Aber es kann auch mal wieder so sein. Und Leute, viele Christen, die müssen heute leben. Die müssen in einem korrupten System, in einem ungerechten, diktatorischen System zurechtkommen. Wenn es möglich ist, ist öffentlicher Widerspruch sicher angebracht. Aber oft eben dann auch nicht mehr. Wenn ich Petrus hier richtig verstehe, dann dann will er sagen, keine Gewaltanwendung, nicht provozieren lassen. Ihr seid Bürger eures Landes, verlässliche Bürger. Begebt euch da hinein. Und das kann auch Leiden bedeuten, wenn es zum Konfliktfall der Loyalität Gott gegenüber kommt. Widerstandskämpfer im Dritten Reich, die haben ja oft genug das mit ihrem Leben bezahlt. Und nicht nur im Dritten Reich, in anderen Diktaturen genauso. Christen schweigen nicht zum Bösen, aber sie nutzen auch ihre Freiheit nicht für die eigene Agenda, nicht zum Schutzmantel für eigenes Unrecht, für eigene böse kriminelle Handlungen. Leben in dieser Welt, das ist herausfordernd. Akzeptieren wir unseren Status, Fremdlinge, Pilger zu sein, auf der Durchreise? Leben wir in persönlicher Integrität? Sind wir verlässliche Bürger auch unseres Landes? Petrus fasst kurz und prägnant zusammen. Ehrt jedermann. Liebt die Brüder. Fürchtet Gott. Ehrt den König. Wir können sehr dankbar sein, ich habe schon gesagt, für unsere freiheitliche Ordnung, in der wir leben, in der freie Religionsausübung garantiert ist. Die Privilegien, die wir in unserem Land haben, die sind eben leider vielen anderen eben nicht vergönnt. Und sie leben ihren Glauben trotzdem. Auch unter Anfeindung und unter Bedrohung. Ich glaube, wir müssen uns heute jetzt nicht den Kopf zerbrechen, wie das wäre, wenn es bei uns mal anders käme. Aber so ein Gedanke, vielleicht mal zwischendrin, darf man schon mal dafür verschwenden. Wie würden wir denn leben? Es gab neulich mal so eine Karikatur. Da kommt die Frau vom Einkauf zurück. Man sieht ganz deutlich, dass sie eine Burka gekauft hat. Und der Mann ist entsetzt und fragt, ja, was soll denn das? Ja, die kommt in den Keller, man kann ja nie wissen. Kompromisse leben, Kompromisse machen, unsere persönliche Freiheit über den Glauben an Jesus stellen. Wie würden wir denn reagieren? Das darf uns jetzt nicht in Angst führen. Da gibt es noch genug Bibelstellen, die Jesus sagt, ihr werdet dann genau wissen, was ihr sagen sollt. Aber vielleicht fordert es uns heraus, für unsere Geschwister auch einzutreten und zu beten. Sie Gott anzubefehlen, dass sie auch wissen, wie sie sich verhalten sollen und wie sie ihr Leben gestalten können unter ganz anderen Vorzeichen. Wer sein Leben auf die Heimat hin ausrichtet, wer sein Leben von dort her gestaltet und prägen lässt, der wird hoffentlich mit den Veränderungen dieser Welt, ob sie schmerzlich sind oder nicht, der wird mit den Veränderungen in dieser Welt und Zeit hoffentlich deutlich besser zurechtkommen. Und er wird sein Leben hier leben als Zeugnis für den Himmel, auf den er zugeht, der auf uns zukommt. Darum geht's.